auch das einfache Shoppen kann schon ein Erlebnis sein. Wenn ich irgendwo hingehe, ich kein Problem habe beim Parkplatz finden, kein Problem habe dann beim Raussuchen der Ware und beim Bezahlen. Alle Basisfaktoren sind eigentlich erfüllt. Dass man da nochmal das Plus X halt schaffen kann durch halt irgendwie ein Erlebnis, durch einen super Mensch-zu-Mensch-Kontakt, dass man halt einfach irgendwie einen sympathischen Mehrwert bekommt. Plus dann halt auch noch ein Besuch auf der Hasewelle bei uns, ein schöner Ausflug ins Restaurant, dass man halt einfach diesen Besuch, dieses stationäre Erlebnis halt einfach noch auflädt durch andere schöne Erlebnisse.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Lars Rühländer war bei uns, Head of Customer Experience bei L&T, dem bundesweit bekannten Warenkaufhaus mit der Indoorwelle in Osnabrück. Lars hat sich schon in seiner Masterarbeit mit der Frage beschäftigt, wie Corona den stationären Handel geprägt hat. Und natürlich haben wir diese Frage auch heute diskutiert. Wir sind vor allen Dingen auf das Thema Erlebnis eingegangen. Was bietet dem Kunden wirklich ein tolles Einkaufserlebnis? Und dass es nicht immer die Welle benötigt, das hat Lars selbst deutlich gemacht und gezeigt, mit welchen kleinen Hygienefaktoren auch ein gutes Kauferlebnis geboten werden kann. Vom Parkplatz bis hin zum kostenfreien Gang auf die Toilette. Dass wir uns zweifellos im App-Zeitalter befinden, hat auch Lars deutlich gemacht. Wir haben darüber diskutiert, welche Mehrwerte ich in der App spielen muss, damit Kundinnen und Kunden diese überhaupt erst benutzen und wie ich mich abgrenzen kann gegenüber Apps von anderen Anbietern, insbesondere aus Fernost. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich in die Zukunft geschaut. Wie sieht die Innenstadt in Osnabrück in 5 Jahren aus? Und wie stark wird sich dann L&T bis dahin noch verändern? Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen darf. Digital zugeschaltet ist Lars Rühländer, Head of Customer Experience Management bei L&T in Osnabrück. Hallo Lars.
Hallo lieber Kai und hallo auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin sehr froh, heute dabei zu sein.
Ja, toll, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir in Medias Res gehen zu den vielen spannenden Themen, natürlich auch zu dir, aber vielleicht auch zu L&T. Das klingt ja auch so cool und hip, L&T. Langform ist ja Längermann und Trischmann. Wie bekannt ist Längermann und Trischmann, sag ich mal, wenn man aus Osnabrück dann auch raustritt? Oder ist es da tatsächlich vor allen Dingen L&T?
Ich würde behaupten, dass es im Großteil, also wenn ich ans Emsland denke oder an Münsterraum, Münsteraner-Raum denke, dass es auf jeden Fall eher L&T ist, dass die wenigsten Längermann und Trischmann kennen, aber L&T als Marke ist auf jeden Fall Norddeutschland oder deutschlandweit, würde ich sogar sagen, bekannt.
Ja, Längermann und Trischmann also eher weniger bekannt, L&T natürlich sehr bekannt. Glaube ich, alle denken an die perfekte Welle, darauf kommen wir dann aber gleich noch zu sprechen. Wir haben super viele spannende Themen dann auch, die wir diskutieren wollen. Lars, aber bevor wir da reingehen, was sollte man über dich wissen, außer dass du bereits schon in jungen Jahren viel Verantwortung bei L&T übernommen hast?
Was sollte man über mich wissen? Ich bin tatsächlich bei L&T schon seit 10 Jahren jetzt bald mittlerweile. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Habe Wirtschaftswissenschaften zum Bachelor und dann danach mein Master in BWL gemacht und nebenbei aber trotzdem schon die ganze Zeit im stationären Handel hier bei L&T gearbeitet. Habe hier als Kofferverkäufer angefangen und dann immer mal wieder andere Positionen durchlaufen, war in der Logistik, war in der Unternehmensentwicklung, habe wirklich jeden Bereich des stationären Handels eigentlich kennengelernt hier bei L&T. Was sollte man sonst noch wissen? Ich bin auch im stationären Handel groß geworden, weil meine Eltern auch ein kleines, sehr kleines Modehaus hatten. Also ich hatte irgendwie schon immer mit dem stationären Handel zu tun und habe aber über die Zeit festgestellt, dass es nicht nur der Handel an sich ist, der mich fasziniert, sondern vor allem auch die Entwicklung des Handels, der Wandel des Handels, wie man immer so schön sagt, und vor allem die Technologien, die helfen, wie man den perfekten Handel der Zukunft gestalten kann.
Perfekte Kombination jetzt aus Eigengewächs des Handels hier und Begeisterung für das Neue. Wann kam denn so die Faszination an der Stelle? Kam das dann tatsächlich so mit den Möglichkeiten, die dir dann auch offenbar wurden, so mit Internet und wie sich der Handel dadurch verändert? Oder war es im Prinzip schon so, du bist schon als junges Kind hier gerne durch den elterlichen Laden dann gelaufen, hast so gerochen, gefühlt, die Atmosphäre erlebt?
Sowohl als auch. Also es war, keine Ahnung, bis ich 13, 14 war, dachte ich, ich mache das hundertprozentig, ich will unbedingt genauso sein wie Papa. Und dann kam irgendwann so die Phase, wo man halt drüber nachgedacht hat, ist doch schon auch ein anstrengender Job. Nicht nur anstrengend, sondern du hast auch immer irgendwie, immer weg, immer unterwegs, hast wirklich anstrengende Arbeitszeiten, hast einen anstrengenden Job, der super viel Spaß machen kann, aber hast auch viel Stress und Druck. Und dann habe ich irgendwann mit 17, 18 halt dann gesagt, nee, ich will das nicht, auf jeden Fall nicht sofort machen. Ich möchte erstmal nochmal andere Sachen kennenlernen. Bin dann nach Osnabrück gezogen, habe hier Wirtschaftswissenschaften studiert, bin dann trotzdem irgendwie, wie anfangs schon erwähnt, wieder im stationären Handel neben meinem Studium halt gelandet, aber war sehr froh, da halt mal andere Sichtweisen und andere Unternehmen auch überhaupt mal kennenzulernen. Hab dann immer mehr festgestellt, okay, es ist zwar der Handel und auch Menschen, der menschliche Kontakt macht mir sehr viel Spaß, aber so das, was meine Eltern machen, so direkt, das ist es vielleicht nicht unbedingt. Wie kriege ich dann meine Faszination für den Handel trotzdem, wie kann ich das trotzdem leben? Und dann habe ich im Master zum Glück das Modul oder mehrere Module gehabt, die mich dahin nochmal mehr gefestigt haben in meiner Meinung, dass ich halt Kunden möchte. Also Kundenmanagement war ein Fach, was mich super begeistert hat. Und dann habe ich auch da überlegt, wie kann ich diese Erkenntnisse auf L&T, weil ich hier ja auch gearbeitet habe, ummünzen und auch Projektmanagement im Hinblick auf Technologien einführen. Das hat mich dann auch nochmal dahin geführt, dass ich halt festgestellt habe, ich habe da Spaß dran und ich kann es. Dann war es immer mehr, okay, ich will wirklich wieder in den Handel, aber wie kann ich denn den Handel zu meinem eigenen Job machen, also zu dem, wo ich wirklich drin aufgehe. Und dann habe ich halt meine Masterarbeit noch über die Veränderung des Konsumentenverhaltens durch Corona bei L&T geschrieben. Dann 10 Handlungsempfehlungen da am Ende rausgegeben und am Ende des Tages mache ich eigentlich die letzten 3 Jahre nicht, ich mache auch viel anderes, aber auch viel, dass ich diese Handlungsempfehlungen, die ich damals in der Theorie ausgearbeitet habe, versuche zu überführen in echte Praxisthemen. Es war so eine Entwicklung von erst sehr viel Euphorie und Faszination, dann wurde es ein bisschen weniger und dann wurde es wieder deutlich mehr.
Klingt super spannend, Lars. Und jetzt bist du ja Head of Customer Experience Management. Und da geht's ja sicherlich auch um den Wow-Effekt, den wir ja alle beim Kunden als Händler erzeugen wollen. Für dich persönlich, wann hattest du so den letzten Wow-Effekt beim stationären Einkaufen?
Also ich würde jetzt ja als allererstes sagen, hier vor Ort entstehen jeden Tag irgendwelche Wow-Effekte. Und das stimmt wahrscheinlich auch für mich persönlich. Denke ich zuerst an 2 Sachen. Auf der einen Seite ist es ein Erlebnis aus dem Urlaub. Ich war dieses Jahr das erste Mal in einem Wanderurlaub mit 3 Freunden und ich glaube, beim Einkaufen haben die Menschen uns angesehen, dass wir so ein bisschen überfordert waren oder neu waren, dass wir halt Touris waren. Und dann erstmal dann Lebensmittelladen dann komplett mit Self-Checkout ausgestattet, keine Kasse mehr. Das hat bei mir schon mal ein Wow-Erlebnis hervorgerufen. Und dann, als wir das zweite Mal da einkaufen waren, kam eine nette Verkäuferin da und hat uns nach 20 Sekunden Smalltalk gefragt, ob sie uns Tipps geben kann zum Wandern. Dieses proaktive, sympathische, das fand ich einfach so cool. Das hat mich so überrascht, dass wir auch wirklich nur noch dahin gegangen sind, weil wir einfach ohne zu fragen ein nettes Erlebnis hatten. Wenn ich hier an L&T denke, ist ein Wow-Effekt und ein Wow-Erlebnis, was ich wirklich mir auch aus dem letzten Jahr noch in Erinnerung geblieben ist, ist das Intersport Flagship Opening, was wir hier hatten. Weil da einfach wirklich egal, welcher Kunde hier vor Ort war, man hat entweder irgendwo zugeguckt, irgendwas selbst gemacht, also wir hatten auf jeder Etage irgendwie ein Erlebnis, wo Kunden zugucken konnten oder was selbst ausprobieren konnten und egal, wo ich langgelaufen bin, jeder dieser Kunden und Kundinnen hatte irgendwie ein Lächeln im Gesicht, also irgendwie keiner hatte, war irgendwie böse, keiner hatte Langeweile, das war auch etwas, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist und dabei, egal, ob man dem Slackliner, der über unsere Hasewelle geslacklined hat, zugeguckt hat oder sich mit einem Fahrrad durch die Bewegung in den Pedalen selbst ein Smoothie hergestellt hat. Egal wo, trotzdem, jeder hatte etwas für sich selbst und konnte Spaß haben dabei. Bei mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben.
Ja, klingt wirklich nach Wow-Effekten, tatsächlich in der Mehrzahl. Wir reden ja so gerne als Experten über diesen Wow-Effekt, über den Erlebniskauf, aber es gibt natürlich auch den Versorgungskauf. Hand aufs Herz, jetzt bist du ja verantwortlich auch oder blickst ja auf beide Kanäle. Inwieweit nutzt du selber online die Angebote, die Amazon und Co. machen oder sagst du, nee, also zumindest bei allem, was L&T anbietet, das muss ich natürlich hier bei L&T und möglichst dann auch auf der Fläche dann einkaufen.
Also ich persönlich bin tatsächlich nicht der größte Online-Shopper. Wenn, dann mache ich es wirklich aus Bequemlichkeit und genau wie du sagst, also für mich ist es mindestens genauso bequem hier vor Ort. Also alles an Mode, an Sport kaufe ich hier einfach, weil es auch bequem ist, weil es schön ist, weil es ein Erlebnis ist und weil es auch bequem ist. Was ich online schon häufiger mal kaufe, sind Bedarfsprodukte, wo ich halt keine Lust habe, in den Laden zu gehen, weil ich auch weiß, ich muss da anstehen in der Kasse oder. Ich brauche es auch nicht sofort, sondern ich brauche es halt eh erst in einer Woche. So ganz normale Standardbedarfsprodukte, die bestelle ich mir tatsächlich dann doch mal online, weil ich es halt nicht sofort brauche und weil ich keine Lust auf dieses Produkt unbedingt habe, sondern weil es wirklich ein reines Bedarfsprodukt ist. Ansonsten, alles, wo ich irgendwie Spaß am Produkt habe, gehe ich persönlich wirklich in die Läden. Also nicht nur, auch nicht nur zu L&T, sondern auch wirklich in alle anderen.
Jetzt sagen ja alle Experten so von der Seite, ja, nicht in Kanälen denken, denke vom Kunden her. Trotzdem kommen wir ja als Händler nicht umhin, diese beiden Sichten miteinander zu verknüpfen. Weil wenn wir beispielsweise an Sortimente denken, dann gibt es ja auch Sortimente, die sind stärker im Online-Bereich. Es gibt Sortimente wahrscheinlich, die sind stärker jetzt auf der Fläche. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Das ist gewisse Produkte, ich würde mal sagen, Socken kann ich ja auch, wenn mir welche fehlen, kann ich auch bei euch online. Aber so eine Skijacke will ich ja vielleicht anprobieren und dann doch lieber vor Ort einkaufen.
Genau so ist es auch. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir auch stationär noch deutlich stärker sind, als wir online sind. Deswegen das zu vergleichen, ist eh schwierig. Aber natürlich zeichnen sich auch immer mehr Produktgruppen ab, die online auch sehr gut laufen. Stationär läuft eigentlich alles, kann man jetzt nicht sagen, aber das ist halt saisonabhängig, welches Produkt dann da gerade läuft. Aber da sind wir so gut aufgestellt, dass wir da eigentlich immer die passenden Produkte haben.
Daran merkt man natürlich auch, wie jung du bist. Du hast ja da deine Masterarbeit jetzt auch während der Corona-Zeit gemacht. War das bei euch so, wie wir es in vielen Unternehmen sehen, dass dann Corona wirklich so der Booster war, dass dann der Online-Kanal wirklich jetzt mit einer gewissen Entschlossenheit auch weiterentwickelt wurde, dass man so Cross-Channel-Angebote erstmal entwickelt hat und auch reine Online-Angebote? War das bei euch eigentlich das Gleiche?
Kann man schon so sagen, ja. Also vorher hatten wir auch schon einen Online-Shop, zwar aber eher so als digitales Schaufenster konzipiert oder gedacht. Und während Corona hat man halt, oder mussten wir ja andere Möglichkeiten einfach wahrnehmen. Wir konnten nicht mehr so verkaufen oder nicht mehr so viel so verkaufen, wie wir es vorher konnten. Und dann hat man halt dann gesagt, wir probieren es jetzt aus, oder richtig aus und geben da auch wirklich Vollgas, um es richtig, richtig aufzuziehen. Aber nicht nur im Hinblick auf Online-Shop, sondern es war damals eigentlich so ein Gesamtunternehmensstrategie, dass wir halt wirklich alles nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, weil man hatte Zeit, man hatte die Möglichkeit, jeden Prozess zu überdenken und den in die Zukunft, für die Zukunft richtig aufzustellen. Und da war natürlich ein Aspekt, dass wir den Online-Shop halt als richtigen Absatzkanal wieder mehr oder noch mehr priorisiert haben und auch deshalb da mehr gemacht haben. Aber nicht nur der eigene Online-Shop, sondern es waren dann auch Themen wie Marktplätze oder so, dass man halt sich wirklich über jeden weiteren Vertriebskanal überhaupt erstmal Gedanken gemacht hat, dann ausprobiert hat auch viel und dann die Schlüsse daraus gezogen hat.
Jetzt war es ja für so eine große Fläche, die ihr bespielt, mit so einem Schwerpunkt jetzt dann auch auf stationären Handel, ja eine unglaublich schwere Zeit. Von außen gesehen betrachtet würde man sagen, ihr seid da gut durchgekommen. Wie hart war es von innen wirklich?
Es war natürlich schon hart, also vor allem, wenn man halt es gewohnt war, dass hier das Haus voll ist, dass hier Menschen begegnen und dann wurde auf einmal morgens nicht mehr das Licht angemacht. Das war schon etwas, was einen irgendwie bedrückt hat und natürlich war es ja auch zwischendurch mal schwierig, aber wir haben von Anfang an nach vorne geguckt. Wir haben das größte Unternehmensprojekt überhaupt jemals angeschoben. Das, was ich meinte, dass wir wirklich jeden Prozess mal auf den Prüfstand gestellt haben, weil wir wussten, irgendwann geht Corona auch vorbei. Wie kriegen wir es hin, dass wir danach wieder richtig Gas geben können und auch auf die Zukunft richtig eingestellt sind. Diese Positivität hat, glaube ich, L&T sehr geholfen oder dieses in die Zukunft gucken, durch die schwierige Corona-Zeit durchzukommen. Plus, wir haben halt kurzfristig alles möglich gemacht, was möglich war. Also immer, wenn man irgendwie über Termin was buchen konnte, hatten wir ein Top-Termin-Buchungstool, wo wir den Kunden es einfach möglich machen konnten, trotzdem hier vor Ort irgendwie einzukaufen. Wir haben schnell alle viele Marktplätze angeschlossen, um auch darüber irgendwie ein bisschen Warendruck wegzubekommen. Also wir waren positiv und haben das gemacht, was möglich war. Deshalb sind wir trotz aller Widerstände gut durch die Krise durchgekommen.
Ja, und das war ja nur eine der Krisen, die wir hatten in den letzten Jahren. Und eigentlich fast alle haben ja gerade den Modehandel auch enorm tangiert. Jetzt sind ja nicht alle so gut leider durch diese Krisenzeit dann auch durchgekommen. Und das können wir unschwer in vielen Fußgängerzonen jetzt und Shoppingcentern durch den Leerstand ja hier dann auch sehen. Wie ist das bei euch vor Ort in eurer unmittelbaren Umgebung? Ich muss gestehen, ich war schon lange nicht mehr in Osnabrück. Wie sieht's aus rund um den Leuchtturm L&T?
Du sprichst einen wichtigen Punkt an, Leuchtturm L&T. Wir definieren ja hier sozusagen die A-Lage oder wir sind die A-Lage und alles um uns herum wird auch weiterhin bespielt. Manchmal ist eine Filiale kurz leer, dann ist aber einen Monat später auch wieder der nächste Mieter da drin. Ja, hier direkt bei L&T haben wir dieses Problem eigentlich nicht. Wenn man dann aber in eine B- und C-Lage geht, so ein bisschen weiter außerhalb, so ein bisschen mal die Seitenstraßen, da kommt das Problem schon vor. Wenn man jetzt aber ignorant ist und nur auf L&T guckt, sage ich jetzt mal, ist das für uns persönlich momentan noch nicht das größte Problem. Aber natürlich muss man es beobachten und sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Wie ist das so mit den Frequenzen? Man sagt, es ist ja immer schwieriger für einen einzelnen Händler jetzt dann auch so eine Frequenz dann hinzukriegen. Wir sehen, die allermeisten Standorte haben es noch nicht geschafft, wieder auf vor Corona zu kommen. Ist es bei euch anders? Seid ihr wieder auf dem Niveau, was ihr vorher vor der Pandemie hattet?
Unterschiedlich. Wir waren tatsächlich Ende des Jahres, letzten Jahres schon ziemlich genau da, wo wir vor der Pandemie waren. Komischerweise im Dezember hatten wir wieder einen starken Rückgang im Verhältnis. Von daher zeigt sich momentan schon, dass auch sowohl unsere Frequenzzahlen wie auch die Frequenzzahlen der Stadt Osnabrück auf jeden Fall wieder hochgegangen sind, aber es schwankt mehr, als es vorher geschwankt hat.
Also die Frage, wie mache ich eine Innenstadt jetzt attraktiv zum Shoppen, ist, glaube ich, virulenter denn je. Wir werden ja, und das werden wir in den Shownotes entsprechend verlinken, ja unsere Studie Vitale Innenstädte 2025 am 12. Februar veröffentlichen. Europas größte Passantenbefragung machen wir ja schon in der Vorläuferstudie schon seit Jahrzehnten. So aus deiner Sicht, du hast genauso wenig wie ich schon in die Ergebnisse reinschauen können, aber was braucht's denn, um Shoppen jetzt vor Ort attraktiv zu machen, außer so ein Leuchtturm, wie ihr ja zweifellos dann auch seid. Aber wie sieht das aus deiner Sicht aus?
Was braucht es, um das Shoppen attraktiv zu machen? Die erste Antwort, die mir da in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form braucht es ein Erlebnis beim Kauf. Also auch das einfache Shoppen kann schon ein Erlebnis sein. Wenn ich irgendwo hingehe, ich kein Problem habe beim Parkplatz finden, kein Problem habe dann beim Raussuchen der Ware und beim Bezahlen, dann ist das auch schon etwas, was für mich ein Erlebnis darstellt, weil ich zumindest schon mal kein Negativ, also alle Basisfaktoren sind eigentlich erfüllt. Das ist schon mal etwas, was wirklich wichtig ist, weil wenn ich persönlich an mich selbst denke, wenn ich irgendwo hingehe und ich dann da noch gestresst bin, genervt bin, weil ich etwas nicht finde, weil ich zu lange anstehen muss oder so, dann ist etwas, wo für mich dann schon auf jeden Fall dieser Laden oder dieses Einkaufskonzept erstmal für mich persönlich und ich glaube aber auch für viele andere nicht der Zeit entspricht, weil ich weiß halt, ich kann es online einfacher haben oder schneller haben oder besser haben. Und wenn das schon mal erfüllt ist, dann glaube ich, dass man da nochmal das Plus X halt schaffen kann durch halt irgendwie ein Erlebnis, durch einen super Mensch-zu-Mensch-Kontakt, also das, was ich vorhin anfangs selbst erzählt habe, dass man halt nochmal andere Tipps bekommt, dass man halt einfach irgendwie einen sympathischen Mehrwert bekommt plus dann halt auch noch ein Besuch auf der Hasewelle bei uns, ein schöner Ausflug ins Restaurant, dass man halt einfach diesen Besuch oder diesen Shoppen, dieses stationäre Erlebnis halt einfach noch auflädt durch andere schöne Erlebnisse.
Andere schöne Erlebnisse, das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt. Und auf der anderen Seite finde ich das sehr gut, was du sagst. Gerade du sagst, ein Erlebnis muss eben nicht gerade immer die Welle sein, sondern auch im Kleinen viele, viele Faktoren. Basisfaktoren, die wir im Übrigen auch mit der Studie Vitale Innenstädte, da geht es ja auch immer um Parkplätze, um Erreichbarkeit, um öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch um Themen wie beispielsweise Service und Gastronomie. Da würde ich dich nochmal fragen, da gibt es ja für den Händler, es gibt ja viele Händler, gerade die Großflächenkonzepte, die das dann auch bei sich integrieren. Ist das euer Ansatz, dass ihr sagt, gut, wenn so Themen spannend sind für den Kunden, dann versuchen wir das auf unserer eigenen Fläche zu haben? Oder ist es doch so, dass man auch darauf angewiesen ist, dass auch in der Umgebung entsprechende Angebote dann vorhanden sind?
Sowohl als auch. Also auf der einen Seite versuchen wir alles, was wir selbst machen können, natürlich irgendwo auch selbst zu machen. Also wir haben jetzt nochmal zum Beispiel das Roof Spot, also unser Restaurantkonzept nochmal überarbeitet, auf die aktuelle Zeit angepasst, die Speisekarte komplett angepasst, komplett schön neu gemacht. Das versuchen wir dann auch selbst. Aber Wir können natürlich nicht alles selbst machen, aber wir können es zumindest in Teilen etwas kontrollieren, zum Beispiel über unsere Markthalle. Da haben wir halt vermietete Flächen an unterschiedliche Gastronomen. Wir können nicht alles selbst machen, aber wir versuchen halt selbstständig auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Gastronomen es hier einfach haben. Aber auch nicht nur unsere Markthalle ist entscheidend natürlich, sondern sind auch die anderen, ist auch die Innenstadt ansonsten entscheidend, dass die Innenstadt relevant oder schön bleibt halt einfach. Also wir sind abhängig natürlich auch von anderen Unternehmen. Das kann man jetzt nicht sagen, dass wir alles selbst können.
Wir werden diese Thematik im Übrigen, auch das werden wir in den Shownotes dann nochmal entsprechend vermerken, in der nächsten Handelbar hier besprechen mit Sebastian Kurter, schon mal ein Spoiler, Amtsleiter des Dezernats für Wirtschaftsförderung der Stadt Saarbrücken. Eine Thematik, die glaube ich, hochrelevant ist, weil wir es eben in vielen Städten sehen und nicht nur in Osnabrück oder in Saarbrücken, dass Gesamtkonzepte auch erforderlich sind, die aber eben, und darüber diskutieren wir, Lars, ja heute dann eben auch die guten Händler benötigen, die Leuchttürme, damit das Spiel überhaupt aufgehen kann, weil so viel, glaube ich, kann ich verraten aus der letzten Studie. Nach wie vor ist allen Unkenrufen zu Trotz und gegenteiligen Äußerungen von vermeintlichen Experten Einkaufen das größte Motiv, um in die Innenstädte dann auch zu gehen. Und insofern umso wichtiger, dass wir über die Customer Experience sprechen, wenn man dann auch schon mal vor Ort ist, wenn man dann schon beim Händler seiner Wahl ist. Da gibt es ja so einen Painpoint, den ich immer wieder beobachte, zu was der führt, das ist das Thema Bezahlen. Also die Schlangen, die Warteschlangensituation beim Bezahlen ist ja auch ein absoluter Conversion-Killer, das nervt den Konsumenten. Wie geht ihr damit um und inwieweit nutzt ihr dann eben auch digitale Möglichkeiten, die es ja inzwischen doch recht umfassend dann auch gibt?
Also vorab erstmal, dieser Painpoint ist der absolut einer der krassesten Painpoints, die wir haben. Das ist nicht nur für mich persönlich so, sondern das ist auch für unsere Kunden so. Damals in meiner Masterarbeit war das größte Problem, was alle Kunden eigentlich im Freitext sich darüber beschwert haben oder als Feedback gegeben haben, war, dass sie halt nicht bereit sind und nicht lange anstehen wollen. So, das war dann erstes, was wir als allererstes gemacht haben, war dieses Feedback überhaupt erstmal genommen. Okay, wir bauen nochmal wieder mehr Kassen auf, weil das war erstmal das eher der Quick Win war es, um überhaupt erstmal diesen Painpoint der Kunden kurzfristig etwas zu lösen, war einfach mit mehr Kassen. Aber genau wie du sagst, es ist halt nicht nur über mehr Kassen getan, sondern wir brauchen auch andere Möglichkeiten. Deswegen haben wir damals im gleichen Zuge auch ein Projekt gestartet im Hinblick auf Mobile Payment, was wir jetzt auch ausgerollt haben im Sporthaus bei uns schon komplett für Kunden in unserer L&T-App selbstständig scannen können, bezahlen können, auschecken können, also danach rausgehen können, ohne sich noch an irgendeiner Kasse anzustellen. Momentan ist es noch so, dass wir das nur mit Mitarbeitern zusammen machen, weil wir halt selbst auch noch testen müssen, weil wir selbst die Kunden auch erstmal ranführen müssen. Aber wir haben wirklich die Möglichkeit geschaffen, dass man theoretisch und auch praktisch überall auf der Fläche selbstständig scannen kann, mit dem eigenen Device, mit dem eigenen Handy, dann bezahlen kann mit PayPal, Klarna oder Kreditkarte, wie im Onlineshop eigentlich. Also es ist nur eine Scan-Funktion vor einen Onlineshop dran gepackt und dann rausgehen kann.
Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das gibt's ausschließlich für die App-Kunden.
Genau, richtig. Wir haben es als PWA entwickelt, also als Progressive Web App, dass man theoretisch auch über einen QR-Code immer darauf zugreifen könnte. Wir haben uns aber danach dazu entschieden, dass es etwas sein sollte, was nur Kunden machen können, die wir kennen, weil das einfach ein Zusatz für unsere Kunden einfach ist.
Ja, weil ich weiß, dass du da einen starken Fokus auch darauf hast, wie man mit digitalen Technologien dann Mehrwert im stationären Handel schaffen kann, wollte ich dich fragen, eigentlich nach deinen Top 3 jetzt von den digitalen Technologien. Jetzt würde ich mal sagen, eine App haben wir jetzt schon genannt. Ist das zweite Thema tatsächlich davon losgelöst, zu sagen, gut, mobiles Bezahlen auch für diejenigen zu ermöglichen, die jetzt keine App haben? Oder sagst du, gut, versuche ich mal lieber, die in die App reinzukriegen, damit die den vollen Mehrwert kriegen? Also das so als Sidekick und dann würden mich natürlich dann auch noch gegebenenfalls zwei weitere, die du unter den Top 3 siehst, interessieren.
Also erstmal zum Thema Mobile Payment. Mobile Payment in der App ist etwas, was wir nur unseren angemeldeten Clubkunden in der App auch ermöglichen möchten, um halt einfach diesen App-Download nochmal mehr zu provozieren, könnte man sagen, als sonstige digitale Technologie, würde ich eher die Überschrift geben, Self-Checkout, dass man halt auch allen Kunden die Möglichkeit bietet, egal ob es jetzt ein Mobile-Payment-Prozess ist, ein Self-Checkout-Prozess mit Terminal, dass man dahingehend das auch allen anderen Kunden ermöglicht. Ansonsten Retail-Technologien, App, ja, als Kommunikationsmittel auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, um noch mehr Daten zu gewinnen über den Kunden. Man kann ja von einem QR-Code, wo der Kunde sich einscannt, dann in der App dann irgendwelche Punkte gewinnt oder irgendwie einmal am Rad drehen kann, halt einfach um wirklich zu wissen, welcher Kunde ist wann vor Ort. Da sehe ich die App als absolut relevant. Mobile Payment sehe ich dann oder Self-Checkout sehe ich als zweite digitale Technologie. Und die dritte, es ist vielleicht keine digitale Technologie, aber es ist eine Vernetzung von Online und Offline, ist einfach das Thema Terminbuchung. Also wirklich, dass ich online bei uns auf der Seite, egal ob es ein Personal Shopping Termin ist, ein Abstecktermin für eine Änderung, einmal Surfen auf der Hasewelle ist, egal was, dass ich diese Verbindung einfach hinkriege. Ist jetzt nichts Neues, nichts Spezielles, aber es ist so einfach, dass man halt die Verbindung von online zu offline einfach besser hinkriegt. Das ist vielleicht die dritte, ich sag's mal in Anführungszeichen, Technologie, die ich als super relevant für die Zukunft betrachten würde.
Das dritte ist ja das, glaube ich, was die Politik uns dann als Click and Meet ja dann nahegebracht hat. Das haben wir schon seit vielen Jahren als Online-Terminvereinbarung hier ja auch propagiert, kann ich sagen, von unserer Seite, weil ich da auch ein großes Potenzial sehe. Es freut mich also sehr, dass du das bestätigst an der Stelle. Super spannend, und du hast so im Nebensatz dann schon das Glücksrad fallen lassen. So Gamification ist ja ein Thema, das kommt ja jetzt auch viel aus Fernost jetzt mit den entsprechenden Apps jetzt hier, Temu, Shein, hatten wir auch bei Wish schon gesehen. Hast du ja das Gefühl, Gamification erlebt so eine gewisse Renaissance. Wie wichtig ist es euch wirklich jetzt bei der App, dass da auch so ein Ansatz da auch mit drin ist?
Es ist, glaube ich, schon, also zweiseitig. Auf der einen Seite ist es wichtig, es ist aber auch ganz wichtig, sich von den asiatischen Apps also es darf nicht genauso wirken wie bei Temu oder Shein oder sonst was, dann wirkt es halt zu billig und ein bisschen zu sehr abgeguckt. Aber ich glaube schon, dass es einen Mehrwert, Gamification einen Mehrwert haben kann, auch für uns, einfach weil es interessant ist, weil es was Neues ist, weil es auch dieses vor Ort, ich meine, dieses Einchecken ist für mich das beste Beispiel. Check einfach ein, wir kriegen unseren Datenpunkt, dass jemand vor Ort war und der Kunde kann, dieses Glücksrad, das sehe ich jetzt nicht, weil das halt von Temu ist, aber vielleicht gewinnt er einen Coupon oder sonst was, kriegt einen Kaffee umsonst, kriegt einfach diesen Aufenthalt, kriegt es belohnt, dass er sich bei uns in irgendeiner Form angemeldet hat. Da glaube ich tatsächlich schon fest dran, weil es einfach so, es ist einfach etwas Positives direkt zum Start. Genauso wie nach dem Kauf halt vielleicht, dann fügt man den Bon in der App hinzu, bekommt da wieder irgendetwas oder kann irgendein Spiel spielen, wo man dann nochmal was gewinnt. Da glaube ich schon fest dran, dass das relevant wird.
Jetzt seid ihr ja nicht der einzige Händler, der das Thema App jetzt so stark propagiert. Das sind ja im Gegenteil, eigentlich hast du das Gefühl, jeder größere Händler versucht es jetzt. Jetzt ist natürlich die Bereitschaft auch der Kundinnen und Kunden ja nicht immer grenzenlos, sich noch eine weitere App runterzuladen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Konvertieren eurer Kundschaft rein in die App?
Sehr zufrieden, kann man tatsächlich sagen. Einfach aus dem Grund, weil wir aber auch wirklich einen Mehrwert in der App bieten. Also abgesehen von Bonusanzeige, also zu sehen, wie hoch ist mein Bonusstand, Bons nachreichen, Retouren anmelden, also diese Funktionen, die wirklich relevant sind, haben wir dann auch noch geldmäßige Vorteile für die Kunden. Beispiel Parkhausrabatt, also dass du 50 Cent die Stunde bei uns im Parkhaus sparst, wenn du die App hast, dass du bei uns umsonst auf die WC-Anlagen kannst. Das sind so diese Kleinigkeiten, die halt einfach den App-Download, was heißt Kleinigkeiten, das ist schon wirklich relevant, die den App-Download halt einfacher machen, weil der Kunde oder die Kundin direkt einen finanziellen Vorteil dadurch hat. Deswegen haben wir gar nicht so die, klar, es wird auch immer Menschen geben, die wollen keine, aber das ist dann auch in Ordnung. Wir kriegen jeden Tag sehr viele Menschen in die App und wir sind mittlerweile auch im sehr hohen fünfstelligen Betrag, die Menschen, die App haben und auch nutzen.
Wow, das ist ja in der Tat beeindruckend. Jetzt müssen wir ja leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade biegen. Und wir haben immer noch nicht über KI gesprochen. Das ist ja fast schon erstaunlich. Jetzt, wie beurteilst du das selber? Ist es vielleicht auch häufig so ein bisschen so ein Buzzword? Und wir reden gerne über KI und am Ende des Tages geht es ja doch dann um Mehrwerte für den Kunden. Und man muss sich die Frage stellen, wo ist da eigentlich KI drin? Aber das ist keine Frage, die den Kunden interessiert. Wie blickt ihr so auf das Thema KI drauf? Wie bleibst du da selber auch, sag ich mal, up to date bei den Möglichkeiten, die diese Technologie vielleicht eben auch für euch bietet?
Also wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, schon vor anderthalb Jahren, die sich wirklich nur mit dem Thema KI beschäftigt. Ich sehe das Ganze so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite, genauso wie das ist, halt ein Buzzword, alle schreiben irgendwo KI dran. Ob es jetzt am Ende wirklich Mehrwert hat, weiß ich nicht. Wo wir es wirklich schon sehr mit Mehrwert nutzen, ist im Kundenservice, weil wir 20-25% unserer Tickets mit KI einfach beantworten können. Das ist etwas, da sparen wir uns wirklich Arbeitszeit mit, da nutzen wir es. Auch in Forecast-mäßig wird es jetzt auch immer mal noch mehr genutzt, also Umsatzprognosen oder so, da wird KI auch immer mehr genutzt, aber es ist noch nicht so, dass es da den Riesen, meiner Meinung nach zumindest, nicht den Riesen Mehrwert bringt, wo es auch viel bei uns genutzt wird. Also wir machen ja auch alle Grafiken selbst, wir haben eine eigene Marketing-Grafikabteilung. Da wird es meines Wissensstand auch schon sehr viel genutzt, einfach um schneller und bessere Grafiken auch als Idee zu generieren. Wenn ich dann an diese ganzen Bewegungsdaten, KI und sowas denke, da sind wir, glaube ich, noch relativ am Anfang der Entwicklung, weshalb ich da noch abwarten würde, was da die Zukunft bringt.
In der Tat, das hast du ja wunderbar beantwortet, weil ich glaube, wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir von dem Buzzword tatsächlich zum Mehrwert kommen. Und die sind halt so vielfältig in so einer ganzen Wertschöpfungskette, was ich da dem Kunden dann auch ausspielen kann, aber auch in die Prozesse rein. Das ist dann, glaube ich, ein eigener Podcast hier wäre. Aber ich glaube, vielen Unternehmen fehlt halt überhaupt der Anpack. Und das hast du ja sehr schön geschildert, wie ihr versucht, bei dem Thema auch up-to-date zu bleiben. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenherausforderung für die Unternehmen. Es kommt was und das Verständnis ist, wenn man mal über ChatGPT dann auch hinausgeht, ist dann halt auch schnell jetzt übersichtlich. Wir haben eine hohe Dynamik drin und ich glaube, eine große Herausforderung auf der anderen Seite und das wird dann eben auch, da können wir nochmal einen Hinweis in den Shownotes geben, auch dieses Jahr Kern unserer Schwerpunktstudie werden, die wir zusammen hier mit Professor Reinhardt von der Uni Köln hier machen werden. Da geht es um Smart Retail und gerade die Möglichkeiten, die KI dann für Marketing und Vertrieb hier bietet. 9. September freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns da, Einladung ist ausgesprochen, wenn wir uns da auch in der Uni Köln sehen mit, glaube ich, wirklich spannenden Cases aus dem Handel. Und darum geht es, glaube ich, im Moment zu gucken, wo sind wirklich die Cases, wo ich in dem Quadranten drin bin. Überschaubarer Aufwand, auch Investitionsaufwand, auch Investitionssicherheit und dann aber großen Mehrwert. Aber für dich habe ich ja noch viel schwerere Fragen jetzt hinten raus. 2 habe ich noch, Lars. Und beide gehen in die Zukunft, dann lass uns mal, vielleicht traust du dir das zu, so diese 5-Jahres-Scope, den finde ich noch halbwegs realistisch, dass man dann nicht nur Glaskugel hier dann auch haben. Wenn du dir mehr zutraust, natürlich auch gerne mehr. Wenn wir uns vorstellen, du läufst jetzt in 5 Jahren hier durch die Osnabrücker Innenstadt. Wie stark, glaubst du, wird die sich verändert haben in den 5 Jahren? Da gibt's ja 2 Theorien. Die eine ist ja sehr platt unter dem Schlagwort Verödung der Innenstädte hier auch gesehen. Viel Leerstand, Downsizing in sämtlichen Richtungen. Und die andere ist ja Revitalisierung, neue Konzepte, die reinkommen, ein bunter Mix an Angebotsformen, vielleicht so als 2 Extremer. Wo würdest du jetzt Osnabrück jetzt erwarten in 5 Jahren?
Die Wahrheit liegt bekanntlich immer in der Mitte, aber ich glaube tatsächlich an eine Entwicklung Richtung in die 2. Richtung. Nicht nur, dass es viele neue Konzepte gibt, sondern was sich ja auch jetzt gerade schon abzeichnet, ist ja, dass viele Onliner auch offline, also viele Pure Onliner halt auch offline sich zeigen wollen. Einfach nur, um ein bisschen greifbares Produkt zu haben, um einfach das Image auch zu stärken. Deshalb glaube ich, dass sowohl es viele neue Konzepte geben wird, aber auch viele Onliner werden sich gar nicht mal unbedingt, um Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um die Marke in Innenstädten zu präsentieren, auch viel mehr in vielen Jahren selbstständig niederlassen. Das hat mit Mr. Spex angefangen und geht halt jetzt immer weiter. Und zudem glaube ich fest daran, dass Menschen raus wollen, dass Menschen was erleben wollen. Und deshalb glaube ich auch daran, dass es genug Menschen und Kunden gibt, die Innenstadt beleben werden. Und wenn es dann mal irgendwo was leer steht, dann wird schon irgendjemand sich Gedanken machen, wie kriege ich diese Top-Immobilie wieder in etwas, was genutzt wird. Und auch Stadt Osnabrück tut tatsächlich sehr viel dafür oder tut das Bestmögliche, um halt auch die ganze Innenstadt besser zu machen.
Das klingt ja soweit schon mal halbwegs optimistisch. Jetzt stellen wir uns vor, wie gesagt, in 5 Jahren, du bist dann angekommen bei L&T und betrittst euer Geschäft. Wie stark wird sich das Einkaufserlebnis dann verändert haben? Reden wir da eher jetzt von kleinen Veränderungen, dass alles so ein Stückchen besser, wie der Claim ja mal von der Rewe war, jeden Tag ein bisschen besser, also insgesamt eher evolutionär? Oder würdest du ja jetzt was ganz anderes erwarten? Und wenn ja, was würdest du da erwarten?
Ich glaube schon, dass sich sehr viel ändern wird. Muss es aber nicht. Wie beschreibe ich das? Also ich träume von meiner Vision 2030, träume ich davon, jemand fährt bei uns ins Parkhaus rein, Nummernschild wird schon erkannt, Top-Verkäufer, der das letzte Mal oder Verkäuferin, die das letzte Mal mit dem Kunden gesprochen hat, bekommt auf Smartwatch ein Signal, hier Kunde XY ist gerade wieder da, hat letztes Mal das und das und das gekauft, trinkt gerne Apfelsaft, isst gerne eine Tapasplatte, bereite auch schon mal alles vor, dürfte in 15 Minuten bei dir sein. Dann Kunde kommt, wird erstmal super empfangen. Man hat schon mal alles vorbereitet dafür, dass man hier ein super Erlebnis hat. Man kann dann halt eben, wenn man unsere App hat, irgendwo und muss sich nicht mehr in der Kasse anstellen am Ende des Tages, bekommt dann nochmal irgendein kleines Incentive halt auch in der App. Also wirklich diese digitalen Technologien werden extrem, glaube ich, das Einkaufserlebnis der Zukunft verbessern oder verändern können. Also über Informationen einfach, die halt einfach einfacher und besser weitergegeben werden können, plus halt über ein einfacheres Bezahlen oder das einfachere Ausfüllen einer Änderungskarte. Also sind ja dann manche kleinere Sachen, die dann einfach nicht mehr auf handschriftlich gemacht werden, sondern halt mit einer digitalen Lösung umgesetzt werden. Ich glaube aber trotzdem auch, dass das ganz normale Einkaufserlebnis, oder das ganz normale ist vielleicht das falsche Wort, sondern dass das momentane Einkaufserlebnis auch noch möglich sein wird. Man wird trotzdem auch noch hier vor Ort einfach reingehen können, sich die Hose aussuchen, die man sich immer ausgesucht hat, an die Kasse anstellen können, bezahlen können, rausgehen können. Ich glaube nicht, dass das eine komplett ablöst. Ich glaube nur, dass halt diese digitalen Technologien ein anderes Einkaufserlebnis möglich machen.
Ein super Schlusswort, Lars. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Insights. Hat viel Spaß gemacht und neue Perspektiven eröffnet. Dankeschön, Lars.
Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war die heutige Handelbar mit Lars Rühländer, Head of Customer Experience Management bei L&T in Osnabrück. Ein klassisches Kind des stationären Handels, der die digitalen Möglichkeiten aber stets im Blick hat, der an den stationären Handel glaubt, aber auch ganz klar erkennt, wo er sich weiterentwickeln muss. Eine super spannende Folge. Und auch in 14 Tagen geht es spannend weiter. Dann sprechen wir mit Sebastian Kurt, Amtsleiter des Dezernats für Wirtschaftsförderung bei der Stadt Saarbrücken. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.